ARD.
Weltkrebstag, warum die Volkskrankheit immer besser behandelt werden kann.
Prozess in Norwegen, was der Fall Marius Høiby für das Königshaus bedeutet.
Und wie tonnenweise Erde von Baustellen wiederverwendet werden kann.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen, wir haben Mittwoch, den 4. Februar. Moritz Zachow und Julia Barth sind für euch da.
Guten Morgen. Ja, und heute ist Weltkrebstag. Das ist ja nun wirklich kein Grund zum Feiern. Aber es ist ein Anlass, um darüber zu sprechen. Vor ein paar Tagen hat das Robert-Koch-Institut eine Zahl veröffentlicht, die mich wirklich schockiert hat. Fast jeder zweite Mensch in Deutschland erkrankt im Laufe seines Lebens an Krebs.
Ja, wirklich heftig. Vor allem, weil die Zahl der Todesfälle mit Krebs zuletzt auch noch gestiegen ist. Das liegt allerdings auch daran, dass wir immer älter werden und auch dadurch mehr Menschen Krebs bekommen. Grundsätzlich geht die Krebsforschung aber immer weiter voran. Je früher der Krebs zum Beispiel bei einer Vorsorgeuntersuchung erkannt wird und je jünger man ist, desto besser sind heute auch die Chancen auf Heilung. Das war vor 20 Jahren noch ganz anders.
Für Alexander Böhmer ist es gut ausgegangen. So viel schon mal vorweg. Aber als man ihm mit Anfang 20 gesagt hat, dass er Knochenkrebs hat, da ist für ihn eine Welt zusammengebrochen.
Dieser Moment hat mein Leben aufgeteilt in davor und in danach. Und das war erstmal ein Riesenschock. Und ganz kurz danach, wirklich Minuten danach, war auch schon so eine Angst da. Eben davor, dass ich nicht wieder gesund werde oder... Für mich war so dieser Gedanke ganz schlimm, dass meine Eltern mich beerdigen müssen.
Boah, da muss man echt aufpassen, dass einem nicht die Tränen kommen. Was für Worte. Ja, aber wie gesagt, anteilig gesehen ist Krebs mittlerweile sogar seltener die Todesursache als früher, heißt es vom Statistischen Bundesamt. Dank moderner Diagnose und Therapie sind die Heilungsraten in den letzten Jahren stark gestiegen.
Die Krebsbehandlung besteht aus 4 Säulen. Also man kann sich operieren lassen, es gibt Bestrahlung, Chemotherapie und auch Immuntherapie. Immuntherapie heißt, dass man dem eigenen Immunsystem hilft, den Krebs zu bekämpfen. Gerade in diesem Bereich gibt es in der Forschung riesige Fortschritte.
Zu der Immuntherapie gehören ja auch die mRNA-Impfungen.
Ja, das sind ja die, die wir aus der Corona-Pandemie noch kennen. Und es ist auch wieder das Pharmaunternehmen BioNTech aus Mainz nämlich, das da Fortschritte macht. Noch ist die Krebsbehandlung mit der mRNA-Impfung aber nicht zugelassen. Eine Impfung gibt's aber trotzdem. Die kennen wahrscheinlich zumindest mal alle Frauen. Man kann sich nämlich vorbeugend gegen humane Papillomviren impfen lassen. Das sind Viren, die Gebärmutterhalskrebs auslösen können. Die meisten machen diese Impfung, bevor sie 18 werden. Da übernimmt die Krankenkasse das auch. Danach gibt es aber auch immer noch häufig Menschen, die sich impfen lassen. Die HPV-Impfung gibt es inzwischen übrigens auch für Jungs und Männer, um sich selbst zu schützen, aber auch um die Viren nicht zu übertragen.
Und was die Krebsdiagnose angeht, hilft mittlerweile, wie ja in so vielen Bereichen, künstliche Intelligenz. Die KI kann Krebs zum Teil schneller und auch präziser erkennen als Ärztinnen und Ärzte. Und das bedeutet dann auch wiederum, je früher der Tumor erkannt wird, desto besser lässt er sich meist bekämpfen.
Ja, und man muss ja auch sagen, das ist wieder was, was jeder von uns selbst in der Hand hat. Regelmäßig zur Krebsvorsorge gehen zum Beispiel. Ja. Und ich würde mal behaupten, die Statistik, dass wirklich fast jeder zweite in Deutschland Krebs bekommt, sollte da Motivation genug sein.
Aber echt, Männer sollten sich ab 35 Jahren auf Hautkrebs untersuchen lassen, ab 45 Jahren auf Prostatakrebs und ab 50 Jahren auf Darmkrebs. Alles natürlich regelmäßig dann.
Ja, und bei Frauen gilt das mit der Haut- und Darmkrebsuntersuchung auch. Sie sollten sich aber schon mit 20 Jahren auf Gebärmutterhalskrebs untersuchen lassen, ab 30 Jahren auf Brustkrebs. Und wenn man 50 oder älter ist, dann gibt's noch das Mammographie-Screening von der Krankenkasse dazu. Da wird die Brust sozusagen geröntgt.
Außerdem können wir vorbeugen, indem wir uns gesund ernähren, uns bewegen, nicht rauchen, nicht direkt in der Sonne sitzen. Das kennt ihr natürlich alles. 37% aller Neuerkrankungen an Krebs gelten weltweit als vermeidbar, eben aus diesen Gründen. Und das ist schon eine erstaunliche Zahl, finde ich.
Ja, absolut. Und noch eine Zahl, die Mut macht. 4 Millionen Deutsche haben den Krebs überwunden. Und damit sind wir nochmal bei Alexander Böhmer. Der ist damals mit Knieschmerzen zum Arzt gegangen. Und wie sich dann rausgestellt hat, lag das an einem Tumor im Knie. Dann hat er mehrere OPs über sich ergehen lassen müssen, hatte immer wieder Chemotherapie, aber Alexander hat überlebt.
Ihm musste allerdings das Bein amputiert werden, er trägt jetzt eine Prothese. Aber von all dem lässt er sich nicht runterziehen, er will anderen auch Mut machen und er macht das bei Instagram, da folgen ihm 130.000 Menschen. Auf seiner Seite steht Cancer Survivor, also Krebsüberlebender, und Alexander bekommt ganz viel Zuspruch, nicht nur online, sondern auch in seinem Job als Flugbegleiter.
Das tollste Kompliment für mich ist immer, wenn dann jemand im Layover sagt, so, oh, das habe ich gar nicht gesehen. Auf dem ganzen Flug ist mir das nicht aufgefallen, dass du nur ein Bein hast, weil ich dann natürlich merke, okay, das hat sich gelohnt, das Training, ne? Und du kannst das verbergen in dem Sinne, was ja nie mein Ziel eigentlich war oder ist, das zu verstecken. Aber es ist natürlich schon schön, wenn es gar nicht auffällt und du als wirklicher 100% Crewmitglied wahrgenommen wirst, ohne irgendeinen Bonus oder irgendwelche Hilfestellung oder so. Das ist schon cool.
Ja, und seit knapp 2360 Tagen ist Alexander jetzt tumorfrei.
Unsere Kurznachrichten.
Das Winterwetter führt in der Mitte und im Norden Deutschlands weiter zu Problemen. Für Niedersachsen und Teile Westfalens gab es Unwetterwarnungen wegen Glätte. Teilweise fällt in Niedersachsen und auch in Hessen heute die Schule aus. Viel Schnee und Glatteis gab es gestern schon im Feierabendverkehr in Hessen. Am Frankfurter Flughafen wurden fast 100 Flüge gestrichen. Und auf der A3 bei Wiesbaden gab es einen Megastau.
In Abu Dhabi, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, treffen sich heute und morgen ukrainische und russische Verhandler. Sie wollen über ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine sprechen und sie sagen, dass sie sich in vielen Punkten schon einig sind. Ein ganz großer Knackpunkt bleibt aber, dass Russland sich nicht aus Donetsk zurückziehen will. Diese Region gehört im Osten zur Ukraine.
In Australien hat ein 13-jähriger Junge seine Mutter und seine beiden jüngeren Geschwister gerettet. Er hatte mit seiner Familie einen Ausflug mit aufblasbaren Paddleboards und einem Kajak im Meer gemacht. Als sich das Wetter dann geändert hat, ist die Familie in Seenot geraten und Austin, der Junge, der ist dann stundenlang durchs raue Meer an Land geschwommen, um Hilfe zu holen. Seine Familie wurde nach insgesamt 10 Stunden gerettet.
Sonnenmedienrummel hat das Bezirksgericht in Norwegens Hauptstadt Oslo auch noch nicht gesehen, vor dem seit gestern ein ziemlich bekannter Angeklagter steht. Marius Borg Høiby, der Sohn, den Mette-Marit mit in die Ehe mit dem norwegischen Kronprinz Hakon gebracht hat. Es ist das erste Mal, dass sich ein Mitglied der Königsfamilie vor Gericht verantworten muss.
Marius Borg Høiby ist vor allem in den letzten Jahren zu so einer Art Bad Boy in der Familie geworden. Da haben sich etliche Vorwürfe gegen ihn angesammelt. Angeklagt ist er in insgesamt 38 Punkten wegen Vergewaltigung in 4 Fällen, wegen häuslicher Gewalt, Sachbeschädigung oder auch wegen Drogenkonsum, um nur mal ein paar davon zu nennen.
Einige der Sachen hat er in der Vergangenheit auch schon zugegeben, zum Beispiel, dass er gegen Ex-Freundinnen gewalttätig wurde. Er wurde innerhalb der vergangenen 2 Jahre auch immer wieder wegen unterschiedlicher Dinge festgenommen. Die schwersten Vorwürfe gegen ihn, die wegen Vergewaltigung, die hat er gestern aber nochmal abgestritten.
Einige der Frauen sagen, dass sie geschlafen haben oder komplett im Rausch waren, während er sexuelle Handlungen an ihm vollzogen habe. Und zum Teil soll er sie dabei auch gefilmt haben.
Ja, und darum geht's jetzt eben im Prozess. Der soll bis Mitte März gehen. In der Zeit sitzt der 29-Jährige in Untersuchungshaft. Das war so eigentlich gar nicht geplant, aber kurz bevor der Prozess losging, wurde er festgenommen. In dem Fall dann wegen Körperverletzung, weil er jemanden mit einem Messer bedroht hat und gegen ein Kontaktverbot verstoßen hat, das eine Ex-Freundin von ihm erwirkt hatte.
Wenn Marius Borg Høiby schuldig gesprochen werden sollte, könnte er für bis zu 16 Jahre ins Gefängnis kommen. Das wäre für seine Mutter, aber natürlich auch für die komplette Königsfamilie ein ziemlicher Schlag.
Weil er aus einer früheren Beziehung von Kronprinzessin Mette-Marit kommt, gehört er offiziell nicht zum Königshaus. Er trägt also auch keinen Prinzentitel, aber natürlich ist er Teil der Familie.
Und deshalb war es dem Kronprinzenpaar auch wichtig zu betonen, er steht genauso vor Gericht wie jeder andere Norweger, jede andere Norwegerin auch. Und das haben auch die Richter gesagt, dass sie sich in ihrer Entscheidung nicht davon beeinflussen lassen, dass der Mann so ein Promi ist. Mette-Marit und Hakon werden bei dem Prozess auch selber nicht dabei sein.
Wie auch immer das ausgeht, für die Königsfamilie läuft es gerade aber generell nicht gut. Es gibt nämlich auch Vorwürfe gegen Mette-Marit selbst. Einmal, weil sie sehr lange zu dem geschwiegen hat, was ihr Sohn da gemacht haben soll. Und vor allem, weil ihr Name mehrfach in den Epstein-Akten auftaucht.
Das ist ja der verurteilte Sexualstraftäter aus den USA, der unter anderem angeklagt wurde, weil er minderjährige Mädchen zur Prostitution gezwungen hat. Inzwischen ist Epstein gestorben, aber zu Lebzeiten hatte er etliche Kontakte zu vielen royalen und auch Politpromis. Und gerade am Wochenende wurden wieder neue Akten veröffentlicht, in denen eben auch Mette-Marit auftaucht.
Ja, sie hatte wohl eine Zeit lang ziemlich vertraute E-Mails mit ihm hin und her geschrieben. Sie hat ihn auch öfter besucht. Sie hat sich auch dafür schon entschuldigt, aber inzwischen wird in Norwegen schon offen darüber diskutiert, ob sie überhaupt noch Königin werden kann, wegen dieser Geschichte, aber eben auch wegen des Verhaltens ihres Sohnes.
Jetzt sind es gleich zwei große Skandale. Der Prozess gegen Marius und dann die Vorwürfe gegen seine Mutter im Zusammenhang mit Epstein. Wir werden diskutieren müssen, ob wir uns überhaupt noch eine Monarchie leisten sollten. Eigentlich dachte ich immer, das Königshaus und der Prozess gegen Marius Borg-Høiby, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Eigentlich muss man das getrennt sehen. Aber das, was ich jetzt in den Medien verfolge, ist überhaupt nicht gut.
Ja, das waren Stimmen von Norwegerinnen und Norwegern, die traditionell eigentlich ziemlich angetan sind von ihren Royals. König Harald und Königin Sonja gelten als sehr beliebt und volksnah. Das Image des Königshauses ist aber jetzt doch ziemlich angekratzt. Das norwegische Parlament hat aber gerade noch mal gesagt, wir wollen unsere Monarchie behalten.
Als wir gestern in unserer Redaktionskonferenz zusammensaßen, da habe ich ziemlich gestaunt, als dieses Thema hier vorgeschlagen wurde. Was passiert eigentlich mit der ganzen Erde, die auf Baustellen ausgebaggert wird? Da dachte ich mir, gut, dann machen wir jetzt Sendung mit der Maus.
Ja, du musst aber auch zugeben, dass das wirklich spannend ist. Also nicht die Tatsache, dass diese Erde wirklich in den allermeisten Fällen auf den Müll kommt, war mir auch nicht so bewusst, sondern die Tatsache, dass in München daran geforscht wird, die Baustellenerde wertvoll zu machen.
Ja, jetzt weiß ich es ja auch, aber gestern halt noch nicht, aber ich sage ja auch immer, ich lerne hier immer noch dazu.
Jeden Tag. Also normalerweise ist so Baustellenerde relativ unbrauchbar. Da fehlen organische Substanzen wie Pflanzenreste und Kleinstlebewesen, die die Erde fruchtbar machen würden. Aber weil ein Viertel des gesamten Mülls, der in der EU anfällt, nur Baustellenerde ist, war den Forschern der Technischen Uni in München klar, da müssen wir was draus machen. Bisher landet die Erde nämlich meistens nur auf Mülldeponien.
Die Idee dahinter war, dass wir das Ganze ein bisschen zusammenfügen wollen in einer Art Kreislaufwirtschaft. Das heißt, was in der Stadt anfällt, sollte im besten Fall auch in der Stadt wiederverwendet werden. In dem Fall eben die Böden, hauptsächlich mineralische Unterböden, die dann mit Kompost, der auch von der Stadt selbst hergestellt wird, angereichert werden kann und dadurch viele Nährstoffe enthält, die das Pflanzenwachstum fördern.
Ja, ihr habt richtig gehört, die Biologin Nadja Berger von der TU München fügt der Baustellenerde Kompost aus Biotonnen hinzu. Und das wertet den Boden dann auf, macht ihn also fruchtbar. Konstruierte Böden heißt dann das Endprodukt. Und die Erde kann dann zum Beispiel genutzt werden, um auf Stadtflächen was anzupflanzen.
Die Baustellenerde soll aber noch mehr können. Sie soll nämlich auch Schadstoffe sammeln. Normalerweise landen zum Beispiel in einem Straßengraben ja Staub und Schmutz von Reifen oder Bremsabrieb, zum Beispiel der Autos. Und das alles soll die Erde rausfiltern, indem man neben Kompost auch noch Pflanzenkohle aus Holz reinmischt. Die sieht so ähnlich aus wie die Grillkohle, die wir alle kennen.
Also kann in der aufgewerteten Baustellenerde nicht nur was wachsen, sondern sie filtert auch noch Schadstoffe aus dem Straßenverkehr. Und das gebe ich zu, das ist schon wirklich cool.
Ja, siehst du, ich sag doch, das ist ein spannendes Projekt. Ich habe mir bisher ehrlicherweise gar keine Gedanken über die Unmengen an Erde gemacht, die da anfallen an so Baustellen. In Deutschland werden jedes Jahr mehr als 100 Millionen Tonnen Boden aus Baustellengruben rausgebaggert. Und das ist doch echt super, wenn die sinnvoll genutzt werden.
Anfang des Jahres haben wir zwei hier im Podcast über den Dry January gesprochen. Da hast du ja mitgemacht. Wie war's denn?
Ja, ich bin sogar noch dabei. Fastenbrechen habe ich erst für Ende dieser Woche geplant. Und ich muss sagen, ich habe es wirklich genossen. Das klingt jetzt vielleicht albern, aber ich merke schon, wie selbstverständlich Alkohol so ist, wenn ich abends weggehe, mich mit Freunden treffe, was essen gehe. Und da hat es mir echt mal ganz gut getan, einfach konsequent komplett drauf zu verzichten.
Ja, glaube ich wohl. Ich bin jetzt auch schon ein paar Wochen dabei, dass ich gar nichts trinke und ich habe das Gefühl, mir geht's besser. Es ist ja auch in Studien erwiesen, dass sich die Leber dann erholt, wenn man Alkohol mal ein paar Wochen ganz weglässt. Andere Organe auch. Manche merken auch, dass sie bessere Haut haben und auch besser schlafen oder auch abnehmen.
Ja, also so richtig viele Effekte habe ich jetzt persönlich nicht gemerkt, muss ich zugeben. Aber das mit dem Schlafen, das war tatsächlich auch bei mir ein echter Bonus. Und meine Leber wird es mir wohl auch gedankt haben. Ich überlege jetzt nur noch die ganze Zeit, wie ich mir das noch so ein bisschen bewahren kann. Im Februar habe ich nämlich schon so einige Restaurantverabredungen hier, Essenseinladungen da im Kalender stehen. Ja. Dann haben wir auch noch Karneval hier
Klar.
in Köln. Und das wäre ja richtig doof, wenn ich dann sozusagen alles nachhole, was ich im Januar nicht getrunken habe. Das will ich eigentlich vermeiden.
Das wäre dann ja auch, da wäre der Witz so ein bisschen weg, ne? Mhm. Das sagen ja auch Ärzte, dass so ein Monat Abstinenz schön und gut ist, dass man aber nach dem trockenen Januar auf gar keinen Fall einen feuchten Februar machen sollte, nachdem man seinem Körper im Januar schon so viel Gutes getan hat.
Genau, deshalb habe ich mir auch fest vorgenommen, auch in der nächsten Zeit einfach seltener zu trinken. Und ja, dass selbst so ein lustiger Kneipenabend mit Freunden oder Kollegen auch sehr gut ohne Alkohol funktioniert, habe ich mir ja jetzt im Januar auch mehrfach bewiesen.
Kannst also auch ohne Alkohol Spaß haben. Das finde ich gut. So, uns würde mal interessieren, gehört ihr zu den gut 25% der Menschen in Deutschland, die auch mitgemacht haben beim Dry January? Und was hat es euch gebracht?
Ja, vielleicht habt ihr ja auch auf was ganz anderes verzichtet. Auch dann schreibt uns gerne oder schickt uns eine Sprachnachricht über WhatsApp. Unseren Kontakt findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung.
Wir sind dann morgen frisch und vor allem nüchtern wieder für euch da. Bis dahin.
Macht's gut.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.